Auf das heutige Thema bin ich auch in der Unterweisung für unsere Jugendlichen gekommen. Wir hatten aber heute bei 2. Mose 8, wir gehen ja systematisch so durch die Bibel, ja, bestimmt nicht jeden einzelnen Vers lesen, aber dass man einen Überblick gewinnt. Und es ist dabei ein Ausdruck gefallen, der in der Bibel selber relativ wenig vorkommt. Was ist, wer? Wer hat so viel Überblick in seiner Erinnerung, in seinem Bibelkenntnis? 2. Mose 8, wovon ist da die Rede? Wenigstens. Einer weiß es ja. Nein, 2. Mose. Es geht um die Plagen, die 10 Plagen, mit denen Mose im Auftrag Gottes das Land Ägypten geschlagen hat, weil sich der damalige Bundeskanzler Pharao hieß, der geweigert hat, das Volk Israel ziehen zu lassen, raus aus der Sklaverei, hin in die Gegenwart Gottes. Und wir haben heute mehrere von diesen Plagen betrachtet, und einmal, wer sich erinnert und wer sich gar nicht erinnert, sollte das bitte einmal zu Hause lesen. Fangt mal an mit 2. Mose 1 und geht dann mal durch, dass ihr wieder mal einen Überblick kriegt über solche wichtigen Dinge in der Bibel. Und ich fürchte, es sind nur ein paar jüngere Leute, die nämlich die ganzen Jugendwochen miterlebt haben, wo wir ja systematisch viele Bereiche der Bibel durchgegangen sind, die das wissen. Ich frage trotzdem, bei dem, was Mose ausgerichtet hat, hatte er nicht nur den Pharao als Widersacher, sondern wen noch?
Zauber.
Genau, der sind geistliche Berater. Die werden dort beschrieben als Wahrsager und Zauberer. Nur zu unserem Verständnis, das ist bis heute nie anders geworden. Im Laufe der Jahrtausende hat sich das nicht geändert, dass Politiker sich Berater an ihrer Seite holen. Und häufig sind Berater Menschen, die wirklich geistliche Fähigkeiten haben. Nur in den seltensten Fällen mit einer Ausrichtung zu Gott hin. Gibt es? Die persischen Könige haben sich beraten lassen von den weggeführten Juden. Und bis heute, muss man sagen, findet man in diesem Volk und in dieser Kultur eine Fähigkeit und eine Bereitschaft, auf Gott zu hören, die im Moment von dieser islamistisch geprägten Regierung massiv bekämpft wird. Daniel hat also nicht nur die Babylonier, sondern auch deren Nachfolger, Perser und Meder, beeinflusst, und nicht nur Daniel, sondern auch die Königin Esther und Mordechai, die Propheten oder die Männer Gottes, Nehemia zum Beispiel, die den Hof des Königs haben. Aber, jetzt kommt zurück, in der Regel ist es anders. Wir müssen auch davon ausgehen, dass es in unserer heutigen Zeit ganz klar so ist, dass die Regierenden beeinflusst werden von Menschen, von, sag ich, Männern, mit geistlichen Fähigkeiten. Man würde, wenn sie auf Gott hören, Propheten dazu sagen, und ansonsten sind das Wahrsager und Zauberer. Und das erklärt vielleicht ein bisschen, warum es in so vielen Ländern das Volk Gottes unter Druck ist. Das war damals auch. Und das Bemerkenswerte ist, dass diese Männer, Mose und Aaron, die ja als Team für den Pharao getreten sind, am Anfang widerstehen konnten. Und zwar durch Nachahmen. Ich sage euch das, sollte hier das Leute wissen. Satans Werk ist immer Nachahmen. Der Teufel ist, man hat es mal so gesagt, der Affe Gottes, also der die Fähigkeiten Gottes versucht zu kopieren und das aber immer in einer unvollkommenen, unvollständigen Weise. Und das wird dort deutlich, dass nämlich als Mose seinen Stab auf die Erde wirft, so wie er das schon in der Wüste auf Befehl Gottes gemacht hat, er zur Schlange wird. Und das können die Zauberer auch. Übrigens, daher wird diese Idee vom Zauberstab. Das ist ja nicht so ein Stäbchen, mit der ganz Geld hat, sondern das ist ein Machinstrument. Heute wird das kopiert von den, zumindest von den Leitern der, den ganz großen Leitern der katholischen Kirche. Das imitiert eigentlich den Hirtenstab, von dem ich rede. Aber in Wirklichkeit ist das ein Zauberstab. Weil man sich an ganz vielen Stellen von Gott und seinem Wort und vor allem von seinem Geist losgelöst hat. Aber, und da spreche ich ins Neue Testament, selbst bei der Verurteilung und Kreuzigung Jesu war der damalige amtierende Hohepriester prophetisch bekannt. Indem er zum Schluss sagt, es ist besser, dass ein Mensch für das ganze Volk sterbe als das ganze Volk. Dies sagt er prophetisch, weil er in diesem Jahr Hohepriester war. Er spricht etwas aus, ohne zu wissen, welche Bedeutung Jesus wirklich hat. Interessanterweise, die Apostel haben das verstanden und das ist auch so niedergeschrieben und weitergegeben. Und diese Zauberer können die ersten Plagen, die ja als Gottes Gericht Ägypten verhängt werden, um das Volk Israel freizubringen, nachahmen. Also wird zu Flut, Frösche vermehren sich bis ins Unendliche und alles nachmachen. Und dann kommt eine der Plagen. Da heißt es, und sie vermochten es nicht. Die Kopie kommt an ihre Grenzen. Und oh Wunder, sie warnen, seine eigenen Berater warnen das erste Mal den Pharao und sagen, damit sind wir bei uns im Thema, das ist der Finger Gottes. Und ich wollte heute mit euch mal über den Finger reden.
Okay. Wo steht dieser Vers? Vers 15, Kapitel 8.
Ist übrigens das erste Mal, wo überhaupt in der Bibel über Finger geredet wird. Und als ich nachgeguckt habe, was das Wort Hebräisch im Hebräischen heißt, habe ich gleichzeitig was verstanden, was ich in der Vergangenheit immer Mühe hatte, bei meiner persischen Übersetzerin zu verstehen. Wenn immer es um die Zehen ging, hat sie die Finger genannt. Ja? Im Deutschen unterscheidet man Finger, das ist das an der Hand, und man sagt Zehen zu dem an den Füßen. Aber in den Sprachen des Orients ist es dasselbe Wort. Man hat also Finger an den Händen und an den Füßen. Es wird nochmal wichtig werden, wenn wir mal durch den ganzen Komplex gehen. Also wenn heute jemand sagt, jetzt jemand auf die Finger zu reden, dann ist es nicht falsch, wenn er damit die Finger des Hinterbeine meint. Also nochmal, erste Erwähnung der Finger von Priestern eines oder von Wahrsagern einer fremden Nation und sie nehmen wahr, das ist Gottes Finger. Wir denken immer, wir reden viel häufiger vom Arm des Herrn. Ja? Beten wir den Arm Gottes. Und es gibt viele Stellen im Psalm, die vom Arm sprechen, vom Arm Gottes. Dabei ist der Finger Gottes von großer Bedeutung. Den Begriff Finger Gottes gibt es nur viermal in der Bibel. Das ist einmal hier. Und wer weiß die andere Stelle?
Aber Daniel, die Schrift.
Denkt man, aber da wird nicht der Finger Gottes benannt. Es erscheint eine Schrift an der Wand, kann man davon ausgehen.
Ja. Aber bei den Geboten, bei den zehn Geboten, ist der Finger Gottes.
Genau. Bei den zehn Geboten wird es zweimal beschrieben. Ihr könnt euch diese Stellen mal mitschreiben, weil das, ich finde sie extrem interessant. Ja. Und zwar 2. Mose 31, Vers 18. Und er gab Mose, als er auf dem Berg Sinai mit ihm ausgeredet hatte, die zwei Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Zehn Gebote, deswegen werden die auch nicht ausgelöscht. Die sind in Jesus Christus erfüllt und trotzdem gültig. Die bleiben gültig. Weil der Finger Gottes selber die geschrieben hat. Und er selbst, Mose, redet dann später bei seinem Rückblick, bei seiner Abschiedsrede, im 5. Buch, Kapitel 9, Vers 10, und der Herr gab mir die zwei steinernen Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Und darauf standen alle Worte, die der Herr auf dem Berg mit euch geredet hatte, mitten aus dem Feuer am Tag der Fische. Ich gebe einen Tipp, es gibt noch eine vierte Stelle, 9, Vers 1.
Da Jesus mit dem Finger in den Staub.
Richtig? Das ist richtig.
Das Finger machte er die Augen, Ohren, weil jemand.
Er berührte. Nein. Es heißt, wo der Begriff Finger Gottes. Kommt, es gibt das Wort Finger Gottes. Diese Stellen mit dem Finger. Kommen wir noch dazu?
Ja, okay.
Aber es gibt ein sehr wichtiges Wort Jesu.
Wo war die Stelle?
Alle haben das gehört? Lukas 11, Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen.
Ja.
Ich habe mich immer gewundert.
Sagst du nochmal die Stelle, Lukas?
Lukas
11, Vers 20.
11, Vers 20. Okay. Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Nicht durch die Faust Gottes. Der Frau muss nicht seine Faust erheben, um die Dämonen zu schlagen, oder auch nicht die Hand, um denen welche zu klatschen. Der Finger reicht. Der Finger Gottes reicht. Ich halte das deswegen für wichtig, weil dieser Dienst ja bis heute in der Gemeinde eine Bedeutung hat. Böse Geister auszuschalten. Das dann dazu beauftragt Jesus ausdrücklich sein Jünger. Halb Kranke, treibt Dämonen aus, der Tode auf. Die Diakonie hat es ein bisschen verändert, begrab Tode. Ich habe das, glaube ich, schon einmal erzählt. Ich war schockiert, als ich das gesehen habe. Es gibt also Diakonieeinrichtungen, die sich auf diesen Einsetzungsbefehl Jesu berufen, und die haben diesen Vers dann leicht verändert. Mit dem Finger Gottes, sagt Jesus, wenn ich durch den Finger Gottes und mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes durchgekommen. Es gibt viele Menschen, die leiden an solchen Belastungen durch böse Geister. Manches vererbt, manches erworben, manches auferlegt. Und für mich war natürlich immer die Frage, wie geht man damit um? Ich gehöre noch zu der Generation, die das gelernt hat. bei der AGAS war das einfach so. Meine Mentoren haben mich darauf hingewiesen. Ich komme selber aus einem christlichen Hintergrund, wo das, also sowohl die Erfahrung damit, als auch die Belastung gefehlt hat. Oder andersrum, weil die Belastung gefehlt hatte, hat auch die Erfahrung gefehlt. Und wenn man über mehrere Generationen in den Wegen Gottes unterwiesen worden ist, hat man normalerweise nicht mehr mit bösen Geistern selber zu tun. Und dann ist das auch noch ein eher unappetitliches Thema, mit dem man sich sowieso nicht gerne befassen wollte. Ist das ein verdrängtes Thema? Weil zumindest in den westlichen Ländern man diese Frage der Besessenheit weitgehend umgewandelt hat zu der Problematik von psychischen Erkrankungen. Es gibt psychische Erkrankungen, keine Frage. Aber das sollte abgegrenzt werden von Dämonisierung. Und dann ist die Frage, wie treibt man böse Geister aus? Frage ich mal. Durch Fokus Fokus, gegen Zauber. Bitte schön.
Durch Gebieten. Ja, Namen Jesus.
Ja. Durch den Namen Jesus. Das ist der erste Punkt, das ist das Wichtigste. Durch den Namen Jesus. Ihm sind sie untertan und durch ihn, nur durch ihn, auf den Gott. Weil ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und sich vor ihm beugen ist jedes Knie. Eben auch die Mächte und Gewalt. Es wird ausdrücklich gewarnt im Neuen Testament, dass man das nicht lästert, weil sie stärker sind. Es gibt sicher unterschiedliche Abstufungen, aber es gibt geistliche Mächte, die stärker sind als jeder Mensch. Und es gibt Strukturen der unsichtbaren Welt, die den Menschen auch nicht, oder normalerweise zumindest nicht, oder der menschlichen Beeinflussung nicht zur Verfügung steht. Wir lesen das zum Beispiel im Buch Daniel, dass durch das Gebet des Daniel die Mächte der unsichtbaren Welt in Aufruhr geraten sind. Und dort der Machthaber von Persien, und es ist damit nicht gemeint, der politische Machthaber, sondern der Weltbeherrscher der Finsternis, der das persische Reich beherrscht hat. Wir können einmal reingucken. Daniel, im letzten Kapitel, Kapitel 10. Da kommt der Engel zu Daniel. Als er dieses Wort zu mir redet, ich zitiere einfach mal, mitten aus dem Text, Vers 4 zu Vers 12. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und um deine Worte willen bin ich gekommen, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der Engelfürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich bekam den Sieg davon. Das bedeutet, wenn wir überhaupt etwas Dauerhaftes in Bewegung setzen wollen, dann fängt das genau mit dem Vers an, den wir heute als Wochenspruch gehört haben. Sich vor Gott zu demütigen. Ja, was fordert der Mensch von dir? Als sein Wort halten. Liebe zu üben und demütig zu wandeln vor deinem Gott. Sich vor Gott demütigen, das ist genau das, was nämlich diese Mächte nicht wollen und können. Sie empören sich, sie rebellieren gegen Gott. Deswegen sind sie von ihm abgeschnitten. Und unsere Autorität in Jesus Christus kommt durch die Demütigung unter den Mächtigen. Das ist damit verbunden, dass wir unsere Sorgen bei Gott abladen und nicht selber die mit uns herumtragen. Also, hörst du das? Nochmal. Demütigen unter Gottes Hand bedeutet, unsere Sorgen abzugeben und sie nicht mit uns selber zu tragen. Deswegen bist du jetzt auf den Weg des Friedens gekommen. Das mag bei uns oft unbewusst sein. Wir haben bestimmte Prägungen, die wir von Kindheit mit uns rumschleppen, und die verhindern, dass wir in der Autorität Gottes oder in die Autorität Gottes hineintreten. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir zu dieser, nicht nur zur Freiheit der Gotteskindschaft für uns selber durchdringen, sondern in dieser Freiheit der Gotteskindschaft auch in der Lage sind, andere freizusetzen. Und das geschieht, indem wir uns unter Jesus stellen, innerhalb der Gemeinde unseren Platz einnehmen und dann eben auch solche Mächte besiegen durch die Finger Gottes. Ihr Lieben, ich halte das für wichtig, dass gerade der Islam ja diesen Finger so besonders bedeutet. Ja, es gibt keine islamische Lehre, ohne dass der Imam den Finger zeigt. Ja, ihr kennt vielleicht die Posen von Osama Bin Laden oder so, wird immer dieser Finger erhoben. Es ist ein Finger, den nicht auf Gott zeigt, sondern der sich gegen Gott erhebt. Und deswegen brauchen wir Autorität in Jesus Christus. Genau mit der gegensätzlichen Haltung. Nämlich der Demütigung folgen. Nicht der Unterwerfung. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Unterwerfung über Gott ist, das ist auch islamisch. Ja, das heißt, das hat eher mit Nihilismus als mit Glauben zu tun. Das heißt, Selbstaufgabe, das bedeutet, sich an alle Regeln halten und trotzdem nicht wissen, ob Gott mir liebt. Das ist keine Demut, das ist Unterwerfen. Demütigung heißt, mit allem, was ich bin und habe, unterstelle ich mich ihm. Mit meinen Grenzen, mit meinen Fehlern, aber rechne damit, dass er mich erneuert. Die Neuheit des Geistes zu wandeln. So, dann sind wir an diesen vier Stellen des Fingers Gottes. Nun lohnt sich's mal, noch auf die, muss ich mal gucken, wie viele Stellen insgesamt, gut 40 Stellen, wo der Finger überhaupt noch genannt wird, mit zu beachten. Weil es doch schon bemerkenswerte Sachen gibt. Die wichtigste oder die größte Reihenfolge, wo vom Finger die Rede ist, finden wir im zweiten Buch Mose, im dritten Buch Mose, das geht einmal im zweiten Buch Mose. Da wird dem Mose gesagt, im Kapitel 29, Vers 12, und nimm vom Blut des Stieres und tue es mit deinem Finger an die Hörner des Altars und alles Blut sollst du an den Fuß des Altars fließen. Wir werden später merken, das war die Anordnung Gottes, um den Altar selber zu heiligen. Es ist keine Vergebung der Sünden ohne Blutvergießen. Der Altar ist der Ort der Gegenwart Gottes oder der Begegnung mit Gott, hat eine Mittlerfunktion, wie sie Jesus selber hat. Und wurde geheiligt, indem mit dem Finger des Priesters die vier Hörner, das waren die Ecken des Altars, mit Blut gereinigt wurden und das restliche des Sühneopfers am Fuß des Altars ausgegossen wurde. Und es ist dann überraschend, wenn wir in das dritte Buch Mose gibt, und ich sage euch nur die verschiedenen Stellen, Kapitel 4, Vers 6, Kapitel 4, Vers 17, Kapitel 4, Vers 25, Kapitel 4, Vers 30, Kapitel 4, Vers 34, der Kapitel 8, Vers 15, 9, Vers 9, und da geht es immer so weiter. Da heißt es ein und das andere Mal, und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge siebenmal vor dem Herrn gegen den Vorhang. Und dann den Altar, wie ich es gesagt habe. Das lese ich nochmal. Und der Priester nehme vom Blut des Sündopfers mit seinem Finger und tue es an die Hörner des Brandopferaltars, und sein Blut soll an den Fuß des Brandopferaltars, soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen. Und der Priester nehme von seinem Blut mit seinem Finger und tue es an die Hörner des Brandopferaltars, und all sein Blut soll er an den Fuß des Altars gießen. Und genau dasselbe nochmal, Vers 34. Und dann hören wir, dass das tatsächlich gemacht wird im Kapitel 8, und er schlachtete ihn, und Mose nahm das Blut und tat davon mit seinem Finger an die Hörner des Altars ringsum, und entsündigte den Altar, und das Blut goss er an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er Sühnung führt. Das heißt, Mose hält sich wirklich genau an diese Anweisung. Und dann geht es so weiter, und auch die Weihe wird auf ähnliche Weise gemacht. Und der Priester tauche seinen rechten Finger das Öl, das in seiner linken Hand ist, und sprenge von dem Öl mit seinem Finger siebenmal vor dem Herrn. Das war dann Weihe. Das ging nicht um Sünde, sondern ging um Dienste. Und für mich ist interessant, zweimal, also zwei Dinge. Das erste ist, der Finger wird benutzt. Warum? Um
zu sparen.
Nein, um eine Verbindung herzustellen. Man könnte natürlich auch aus einem Gefäß auf die Ecken machen. Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Sparsamkeit ist. Aber, und das dürfte uns aus dem evangelisch-freikirchlichen Bereich eher wenig vertraut sein. Das wird in der orthodoxen und auch katholischen Kirche aber hochgehalten. Dieses Ritual, dreimal oder siebenmal, das ist uns ein Stück verloren gegangen. Ja?
Ist das nicht auch, als das Volk Israel, bevor sie rausgehen aus dem Land, und wo sie mit dem Blut des Schlachtopfers, also stand, mit ihrer Hand an ihre Häuser als Zeichen machen sollten.
Ja, aber das
war mit einem Büserstab.
Das war nicht mit dem Finger. Okay. Das war gerade nicht, sondern das war mit einem Schwamm, wenn man so will. Ja, also mit einem Werkzeug. Ja. Der Finger hat eine ganz andere Bedeutung, dass er nämlich die Person einbezieht. Und dort, also die vermittelnde Person. Das ist das ganze Priestertum. Ja, das ist das, was man in fast allen Kirchen, außer in den Freikirchen hat, wo man das allgemeine Priestertum der Gläubigen, wie es im Neuen Testament beschrieben wird, ernst nimmt. Dort ist die herausgehobene Stellung des Priesters als Mittler zwischen Gott und dem Volk hervorgehoben. Für mich ist wichtig, eben diese Bedeutung des Fingers. Das hat nämlich was mit den Taten zu tun. Alle Taten geschehen mit der Hand. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Priester, der das heilige Öl oder an anderen Tagen das Blut des Opfers mit seinem Finger so darbringt, wie Gott das vorgeschrieben hat, dass der mit der Hand irgendwas Unreines macht? Eigentlich undenkbar. Trotzdem lesen wir später, dass es immer wieder solche Entgleisungen gegeben hat. Ich sage das für uns, weil wir genauso geheiligt sind. Und an dieser Stelle, meine ich, ist es wichtig, dass eben auch die Zehen, was wir Zehen nennen, in der biblischen Sprache mit Finger bezeichnet wird. Dass nämlich der Wandel genauso Gott hingegeben ist, wie der Handel, wie das, was wir tun. Und dann vielleicht verstehen wir, was das bedeutet, in welche Autorität wir hineingesetzt sind als Gläubige. Dass diese ganze Herrschaft, diese ganze stellvertretende Funktion auf uns als das königliche Priestertum gelegt worden ist durch Jesus Christus. Das, was damals dem Volk Israel als Vorschattung, als fernes Abbild nur vermittelt worden ist, ist in Jesus Christus seit wirklich 2000 Jahren der gesamten glaubenden Menschheit zugedacht worden. Und ich wünsche, dass wir in diese nüchterne Autorität hineintreten. Dass wir nicht mehr wie Geschlagene oder Umherirrende in dieser Welt sind, sondern dass wir in der Autorität Jesu Christi uns verlieben, auch im Alltag, ohne Furcht. Und wie gesagt, diese Stellen gehen weiter. Die ganzen Bücher Mose weiter, also hindurch. Und immer ist dort zunächst von den Fingern der Priester geredet. Finger Gott und Finger der Priester. Das erste Mal, dass profane, also nicht mit Gott verbundene Finger erwähnt werden, ist erst im 2. Buch Samuel, Kapitel 21. Und zwar bei einem Kampf des Volkes Israel mit den Palästinensern. Philister ist dasselbe Wort. Ich sage das jetzt. Also nicht irgendwie lästerlich. Palästina, Philistia ist derselbe Wortstamm. Und es heißt dort,
nicht irgendwo, dass die sechs Finger hatten? Oder?
Genau. Von einem Mann, einem dieser, ja, was soll ich sagen, Riesenbrüder, einer der Söhne Raphas, 2. Samuel 21, Vers 20, und wieder entstand ein Kampf in Gad. Da war ein Mann des Streites und der hatte je sechs Finger an seinen Händen und je sechs Finger an seinen Füßen. 24 in der Zahl, er war dem Rapha geboren. Diese Stelle wird nochmal wiederholt im ersten Buch der Chronik, Kapitel 20. Und wieder entstand ein Kampf bei Gad, da war ein Mann von großer Länge und er hatte die sechs Finger zusammen 24 und auch er war dem Rapha geboren worden. Das ist das erste Mal, dass Finger erwähnt werden außerhalb dieser göttlichen Bestimmung. Eine genetische Besonderheit und dort ist ausdrücklich eingesetzt zum Kampf gegen das Volk Gottes. Und es gibt noch eine zweite Erwähnung, und die finde ich noch schrecklicher. Und zwar nach der Zeit der Könige David und Salomo, als das Reich dann geteilt wurde unter Rehabiam, ist das geschehen durch einen grässlichen Spruch. Hier, einige werden es hören. Was war da? Es kam damals die Häupter der einzelnen Stämme zu dem Sohn Salomos und haben gesagt, der Vater hat uns das, also die Fronarbeit so schwer gemacht. Wir kannst uns das nicht erleichtern. Und da kommt so ein grässlicher Spruch. Und die Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, das waren auch Berater von Rehabiam, redeten zu ihm und sprachen, so sollst du zu diesem Volk sprechen, das zu dir geredet und gesagt hat, dein Vater hat unser Joch schwer gemacht, du aber erleichterst uns, so sollst du zu ihm reden. Mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Und die Lenden meines Vaters. Also so ein extremst lästiges, so ein entehrender Spruch, so ein respektloser Spruch. Das muss man sich vorstellen. Der König Salomo hatte immerhin mehr als 1000 Frauen. Und der Sohn sagt tatsächlich so einen Spruch. Und dort spaltet sich das Volk Israel für Jahrhunderte. Eigentlich erst mit der Rückführung aus dem Exil wird das Volk als solches wiederhergestellt. Das ist für mich, und das muss man bedenken, das kam aus dem Volk Gottes, aus, man muss das so sagen, abgefallenen Volk, den Gottesfurcht komplett abgießt. Das ist erst die zweite Erwähnung des Fingers in der Bibel. Also außerhalb dieser Heiligkeit des priesterlichen Fingers. So kann man die Sache Gottes entweihen. Und man muss das wissen, ihr Lieben, das gibt es auch immer wieder in Folge Gottes. Es gibt solche Tendenzen. Alles Heilige so schändlich ins Gegenteil zu verkehren, dass wirklicher Schaden angerichtet wird. Und das ist damals passiert. Und das hat sich eigentlich über die Jahrhunderte fortgesetzt. Das wird auch ein zweites Mal berichtet, und zwar im zweiten Buch der Chronik 10, Vers 10. Und dann kommen wieder die guten Sachen. Und zwar im Psalm. Und das ist mir erst bei dem Durchforsten des Wortes Gottes bewusst geworden. Es heißt zum Beispiel im Psalm 8, Vers 4, wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner
Hände.
Genau, Händewerk, haben wir alle im Kopf. Durch das Händel-Oratorium. Ja? Und es wird an anderen Stellen auch vom Werk der Hände Gottes geredet. Aber es heißt hier, deiner Finger weg. Warum?
Gott hat nur gesprochen. Ne? Hat er nicht jetzt mit seinen Händen geformt?
Doch, hat er.
Den Menschen.
Genau.
Aber alles andere hat er gesprochen.
Alles andere hat er in Existenz gesprochen. Der Menschen hat er mit seinen Fingern geformt. Und das hat was mit der Kunstfertigkeit Gottes zu tun. Und es gehört dazu, dass wir, ich sag, wenn wir wirklich ein richtiges Verhältnis zu Gott haben wollen, dann muss das auch beinhalten, das Staunen über seine Kunstfertigkeit. Hier wird nämlich nicht der Mensch angesprochen. Ja? Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Natürlich hat Gott das in Existenz gesprochen, aber er hat es auf eine extremst kunstvolle Weise gebracht. Wir sind nicht in der Lage, auch nur ein Mühe, ein Bruchteil davon überhaupt zu erfassen, unser Verstand ist. Also an dieser Stelle so angeengt, dass wir nicht in der Lage sind, diese Wunder der Herrlichkeit Gottes im Ganzen zu erfassen. Es sollte uns aber wenigstens zum Staunen und zur Anbetung bringen, statt zur Lästerung. Und das kann man dann weiter fortführen. Es gibt eine zweite Sache. Das finde ich ganz wichtig. Es ist ein Vers, der für mich vor vielen Jahren von ganz großer Bedeutung gekommen ist. Psalm 144, Vers 1. Da wird das erste Mal von unseren Fingern verhältet in der Bibel. Schreibt euch diese Stelle bitte an. Psalm 144. von David, gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Das war nach Kerzium, erst hier gerade in dieser Region gerufen worden. Und hier bin ich das erste Mal mit wirklichen geistlichen Kampf konfrontiert gewesen, weil ich mit einem Schlag keine Gemeinde mehr hinter mir hatte. Sicher, das war der Pastor damals und seine Frau, aber denen gingen solche Dinge komplett ab. Geistlich Komfort, gar nicht viel. Bei Lexen war noch sein Liebstes. Ich musste ihn auf den Zeltplatz fahren mit seinem ganzen Zeug. Das war so die wichtigste Aufgabe, die ich für ihn hatte. Und natürlich nebenbei rund um die verfallenen Gemeindehäuser und Kirchen wieder in Stand zu setzen. Aber wir als Familie waren in diese Auseinandersetzung hineingestellt oder hineingeworfen worden. Und mir fehlte komplett die Erfahrung, wie man damit umgeht. Und das war für mich eine der Anker, an denen ich meine Seele festmachen konnte. Herr, du unterweist meine, ich muss nicht in der falschen Reihenfolge sagen, meine Hände sind Kampf und meine Finger zum Krieg. Da ist mir klar geworden, der Kampf wird so oder so entschieden. Nicht mit irgendwelchen Evangelisationen oder christlichen Methoden oder sowas. Und das gebe ich weiter, ihr Lieben. Wirklich, ihr seid die nächste und übernächste Generation. Ihr seid diejenigen, denen dieser Kampf irgendwann anvertraut ist. Ihr müsst lernen. Und das kennt ihr zuerst persönlich von Gott. Sicher wird an dieser oder jener Stelle ein Mentor euch an der Seite stehen. Aber diese Dinge sind eure persönliche Aufgabe für Gott. Kämpfen zu lernen. Beten zu lernen. Nicht viele Worte zu machen, sondern so zu beten, dass das geschieht, was Gott will, dass das geschieht. Er unterweist, das macht er wirklich. Und da muss man dann von solchen Leuten wie David lernen, wie geht das? Die Psalmen sind ja voll seines geistlichen Kampfes. Und das war für mich eine dieser großen Erfahrungen oder Entdeckungen, dass Gebet eben nicht immer so eine Struktur hat, wie man das gerne so weitergibt, sondern dass sich dort das Ausschütten des Herzens abwechselt mit Lobpreis, mit Klage, mit Anbetung. Und ich denke, wir kriegen das manchmal nicht anders hin. Ich fürchte, wir sind nicht so strukturiert, dass wir nur Lobgesang hinkriegen. Es gibt sowas Strukturiertes. Wir haben vorhin gerade aus dem Psalm 119 einige Verse betrachtet. Der ist extrem strukturiert. Wisst ihr? Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Und wenn ihr einmal reinguckt in eure Bibel, 519 hat immer solche Absätze, jeweils 8 Verse. 8 mal 22. 166. Jeder, also das Alphabet durchgehend, jeder, immer 8 Verse beginnen mit demselben Buchstaben. Aleph, Bet, Aleph und so weiter. Jeder Vers beginnt mit den Buchstaben und dann der nächste 8, also nächste Strophe mit den nächsten 8 Versen mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets. Und so geht es diesen ganzen Psalm durch. Das ist sehr kunstvoll. Das kann man nicht einfach so aus dem Stegreif beten. Da muss man sich wirklich einmal Zeit nehmen. Es ist auch solche Art Beten. Gibt es. Und das hat eine große Bedeutung. Unsere Gemeinde lebt davon. Von einem Wort dieses Planes, ganz klar. Und dann gehen wir zu den Sprüchen. Und dann machen wir einen großen Sprung. Sprüche aber gucken wir noch durch. wer mit seinen Augenzwinkern früh sechs verfolgt. Das müssen wir gemeinsam lesen mit dem Vers 12. Ein Belialsmensch, ein heilloser Mann, ist, wer umhergeht mit Verkehrtheit des Mundes, wer mit seinen Augen zwinkert, mit seinen Füßen kratzt, mit seinen Fingern deutet. Verkehrtheiten sind in seinem Herzen, er schmiedet Böses zu aller Zeit, streut Zwietracht aus. Darum wird plötzlich sein Verderben kommen, in einem Augenblick wird er zerschmettert werden ohne Heilung. Es werden dort Verhaltensweisen gezeigt, vor denen ernsthaft gewarnt wird und wo jeder gut daran tut, die möglichst aus seinem Leben entweder auszumerzen oder wenigstens auf alle Fälle draußen zu halten. Und das Fingerdeuten wird ja an einer zweiten Stelle genannt, in Jesaja 58, als Teil eines gottgefälligen Fastens. Wenden das Fingerdeuten und das unheilvolle Reden aus deinem Mund wegstößt, dann wird der Herr sich zu dir wenden und dein Gebet hören. Kopf zusammengefasst. Ich weiß, dass es für manchen schwierig ist, gerade wenn ihr mit anderen Vorbildern aufgewachsen seid. Ja, es gibt Familien, da wird so viel über andere Leute gequatscht. Es gibt Gruppen, wo man genau weiß und sich daran hochzieht, was der oder die falsch gemacht haben. Und Gott will, dass wir das lassen. Eine andere Stelle. Binde die Worte Gottes um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprüche 7, Vers 13. Und als letztes in Sprüchen Kapitel 31, Vers 19, das Lob dieser tüchtigen Frau, da wird davon geredet, sie legt ihre Hände an den Spinnrücken und ihre Finger auf hastige Spinde. Das ist ein Tun zur Ehre Gottes. Dafür sollten wir unsere Finger gebrauchen. Und dann springe ich ins Neue Testament und da fällt auf, dass diese Verse über die Finger ausschließlich in den Evangelien zu finden sind. Da rühmt Jesus, und ich komme noch einmal zurück auf die letzte Stelle im Alten Testament. Vorhin hatten wir ja mehrmals Daniel, wo es heißt, oder wo man denkt, es ist der Finger Gottes, der an dieser Wand schreibt. Aber es heißt doch ausdrücklich, und es kamen Finger einer Menschenhand hervor, die Menschen, die sie da die Wand geschrieben haben. Und dann kann man sagen, das war der Finger Jesu. Aber deswegen wage ich nicht, dort zu sagen, es ist der Finger Gottes. Weil es ausdrücklich anders beschrieben ist. Matthäus 23, 4, wo Jesus die Pharisäer rügt, sie binden schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen diese nicht mit ihren Fingern bewegen. Vor solchen Menschen und erst recht vor solchen Verhalten müssen wir uns hüten, anderen Dinge aufzulegen, die man selber nicht hat. Das Zweite, ist diese Stelle, die ich vorhin schon bezeichnet habe, die Jesus sagt, wenn ich durch den Finger Gottes die bösen Geister austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Dann im Kapitel 11, Vers 46 wird dieselbe Ermahnung weitergegeben wie in Matthäus 23. Ihr sprach auch euch Gesetzgelehrten wie ihr, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührtet die Last nicht mit einem eurer Finger an. Und dann kommen wir zu den Fingern Jesu. Diese Dinge waren vorher auch schon zumindest angedeutet. Ihr nehmt den einen, der taub stumm war, das finden wir in Markus 7, Vers 33. Er nahm ihn von der Volksmenge weg für sich allein, legte seine Finger in seine Ohren, rührte seine Zunge an und spuckte darauf. Also ein sehr spezieller Dienst. Und dann haben wir in Lukas 16 das Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der erinnert sich, wo davon fing er die Rede?
Ja, der reiche Mann soll den Finger in kühles Wasser.
Genau, er bittet drum. Er bittet Abraham drum, dass Lazarus seinen Finger in kaltes Wasser und damit seine Zunge spült. Im Judenreich. Und dann haben wir im Johannesevangelium die letzten Verse. Auch eine Stelle, die sonst schon genannt wurde, Jesus schreibt mit dem Finger auf die Erde, in die Erde, als die Ehebrecherin zu ihm gebracht wird. Ich weiß, dass ich darüber schon einmal gesprochen habe. Wer erinnert sich, was das bedeutet? Warum wird das noch?
Da steht ja noch Propheten, also in die Erde geschrieben ist.
Die Namen.
In den Staub, also die Toten, die im Staub, sind. Die Schatten sind.
Nee. Der Name der Gesetzlosen wird in die Erde geschrieben werden. Das ist ein Prophetenwort. Und indem Jesus in die Erde schreibt, ist natürlich den Juden, die Tora, alle Gesetze und die Propheten, alle Kanten von klein an, diese Verse eingefallen. Und dann sagt er noch, wer von euch suchen soll, das wäre der erste Stein. Dann gehen sie weg. Ja? Also diese zeichenhafte Handlung wird sonst nicht verstanden. Ihr Lieben, ich ermutige euch, dass ihr die Bibel wirklich längst und quer lest, dass ihr mal solche Zusammenhänge entdeckt. Und gerne lerne ich auch von euch was. Es soll nicht immer nur einseitig sein. Solche Entdeckungen sind wirklich hochinteressant. Heute hatten wir das Kleine mit dem Schlauch. Ja? Woraus erkennt man das? Weil das im Neuen Testament wieder genannt ist. Ja? Also neue Weine, neue Schläuche oder alte Schläuche. Daraus erschließt sich dieser Zusammenhang. Und das letzte Mal, wo die Finger erwähnt sind, auch im Johannesevangelium?
Thomas.
Genau. Der erst selber sagt, wenn ich nicht meine Finger in die Nägel mal lege und meine Hand in die Seite, glaube ich nicht. Aber Jesus ruft ihn dann, dass er das macht. Und ich denke, das wird mir heute bewusst, während ich über diese Thematik spreche. Ich denke, weil ja Thomas auch jemand war, der im jüdischen Gesetz unterwiesen war, dass indem Jesus diese Sache aufnimmt von ihm, lege deinen Finger, dass ihm dort der Zweifel nicht nur weggenommen wird. Wir denken das aus europäischer Sicht und sagen, naja, Thomas der Zweifler, jetzt hat er seinen Beweis, aber das geht bei ihm enorm viel tiefer. Denn in dem Moment, wo Jesus das ihm sagt, gib deinen Finger, dann sind die Stellen, die wir heute betrachtet haben, alle wieder durchgekommen. Und damit wird ihm sein priesterlicher Dienst bewusst. Und Es ist ja allgemein bekannt, dass dieser Apostel Thomas der Apostel Indiens geworden ist. Ja, der wirklich am weitesten von allen dann das Evangelium gepredigt hat. Macht alle Völker zu Jüngern, geht hin, macht alle Völker zu Jüngern. Der hat das wirklich am weitesten gemacht. Und ich denke, das hat damit zu tun, ihr Lieben. Und deswegen ist es so interessant, dass wir mal auch auf solche Details in der Völker achten. Amen. Amen.